Radio. Elektronische Post an mail@radiofrei.de.
A very close-knit crew. Skvortsov, Swanson, and Artemiev about
Moscow Station. All right, so I think they will be going and transitioning to the vehicle already. Yes, you have our go for that.
Am 11. September 2014 landete in der kasachischen Steppe das Raumschiff Soyuz TMA-12M mit Alexander Alexandrovich Skvortsov, Oleg Germanovich Artemiev, beide aus Russland, und Stephen Ray Swanson aus den USA. Auf der Raumstation befanden sich danach nur noch drei Besatzungsmitglieder, die nun auch wieder ergänzt werden, dass eine volle Mannschaftsstärke von 6 Raumfahrern erreicht werden soll. Am Telefon begrüße ich hierzu den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Nochmal kurz, wie ist der Stand auf der Raumstation, denn es geht nicht nur um Besatzungswechsel, sondern es gibt auch noch andere Ereignisse, so zum Beispiel eine Dreckenkapsel, die mit Fracht angedockt hat oder angedockt wurde von der Besatzung an der Internationalen Raumstation, aber sicherlich noch einige andere interessante Sachen.
Ja, wie Sie schon sagten, ist viel los dort oben. Wir haben wieder den Besatzungsaustausch. Am 25. September startete Soyuz TMA-14M zur Raumstation an Bord. Alexander Samokrudjajew als Kommandant, Jelena Serova, das ist die 4. Russin überhaupt erst, die als weibliches Mitglied einer russischen Besatzung in den Weltraum fliegt. 1963 hatte ja Valentina Tereshkova den Anfang gemacht, aber danach gab es, wie gesagt, nicht mehr allzu viel. Jelena Serova ist jetzt mit an Bord der Raumstation und der Amerikaner Barry Wilmore war mit an Bord von Soyuz TMA-14M. Die Kopplung erfolgte in diesem schnellen Überflug mit 6 Stunden Flugdauer etwa. Und damit ist die 41. Stammbesatzung wieder komplett. Die jetzige Crew von TMA-14M zum Beispiel wird bis zum 12. März nächsten Jahres an Bord der Station bleiben. Wie Sie schon sagten, die Landung von Soyuz TMA-12M erfolgte am 11. September in Kasachstan, 149 Kilometer südöstlich von Cheskasgan. Das ist so ein Gebiet, wo man schon sagen kann, das ist das Landegebiet der Soyuz-Kapseln. Und der Flug dieser Besatzung hatte 169 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten und 44 Sekunden gedauert. Während der Zwischenzeit, das waren ja 14 Tage etwa, also 2 Wochen, war die Besatzung der ehemaligen Raumschiffe Soyuz TMA-13M, der erste Teil der 41er Besatzung dort oben allein. Das sind die 3 Astronauten Maxim Surajew aus Russland, Gregory Wiseman aus den USA und, ja bekannt, unser Alexander Gerst aus Deutschland, der nun auch schon über die Hälfte seines Fluges hinter sich hat, sehr viel über diesen Flug berichtet in den Medien, auch natürlich in den Internet, im Netz, über Twitter und Ähnliches. So dass eigentlich, wer sich dafür interessiert, immer gut darüber informiert ist, was der Mann dort oben macht. Und er hat alle Hände voll zu tun. In dieser Zeit, wo die Besatzung nur zu dritt war, kam, wie Sie schon sagten, eine Dragon-Kapsel CRS-4 am 23. September, wurde sie von den Astronauten mit dem kanadischen Greifarm aufgenommen, an die Station angesetzt. Und nun laufen die Entladearbeiten. Mit an Bord diesmal 10 Mäuse für biologische Experimente in einem speziellen Container. Dann ganz wichtig, es sind Gerätschaften an Bord, die sehr wichtig sind für IWEs. Und zwar wird es weitere IWEs geben. Es gab ja sehr große Probleme mit den Raumanzügen der Amerikaner. Diese neuen Batterien sind sehr wichtig. Sie sind so wichtig, dass man sie nicht nur in die Dragon-Kapsel geladen hat, sondern auch noch in Soyuz, sodass man sicherheitshalber jetzt 2 Packungen dieser Batterien hat. Und damit, denke ich mal, ist auch gesichert, dass nun auch der Ausstieg geschehen kann. Dabei ist es etwas Besonderes, denn zu diesem Ausstieg gehört auch der Herr Gerst, der dort außerhalb der Station arbeiten soll. Es gibt ja verschiedene Dinge, die dort gemacht werden müssen. Zum Beispiel das Anbringen von Experimenten am europäischen Modul und das Bergen von Experimenten dort. Es ist vorgesehen, am 7. Oktober dieses IWE zu machen, den Ausstieg, und zwar Wiseman und Gerst sollen das machen. Eventuell wird das dann einen zweiten Ausstieg geben am 15. Oktober, aber das ist noch nicht unbedingt sicher. Am 21. Oktober ist dann schon das nächste IWE geplant, und zwar ein russisches Samokutjajew und Surajew werden dann die Station verlassen für weitere Arbeiten am russischen Segment. Also eine ganze Menge, was dort oben zurzeit läuft. Und Alexander Gerst wird mit seiner Besatzung ja noch bis zum 10. November an Bord der Station bleiben, bevor er dann zur Erde zurückkehrt. Und da gibt es natürlich auch eine große Zahl von Aufgaben, die noch vor ihm stehen. Auch ein neuer Transporter wird dann in der Zwischenzeit angelegt haben, und zwar Cygnus 3, das andere amerikanische Raumfahrzeug, am 22. Oktober. Unter anderem wird dieser Cygnus-Transporter auch wieder eine ganze Anzahl von kleinen Satelliten mitbringen, die aus der Station ausgesetzt werden müssen.
An dieser Stelle möchte ich erinnern, dass auch von Europa nach wie vor der europäische Schwerlasttransporter ATV an der Raumstation angedockt ist. Aber davon abgesehen, es gibt auch noch kleinere Probleme, nämlich mit kleinen Satelliten, die von der Raumstation ausgesetzt werden sollen. Wie sieht es damit aus?
Beim letzten Cygnusflug waren ja etwas über 30 dieser kleinen Satelliten an Bord, CubeSat-Satelliten, darunter 28 Flock-Satelliten. Das ist eine Serie von kommerziellen Erdbeobachtungssatelliten, die dort ausgesetzt werden sollen über eine spezielle Vorrichtung aus dem japanischen Modul Kibo. Das hat anfangs ganz gut geklappt. Dann hat sich das Gerät selbstständig gemacht. Das hat also zweimal zwei Satelliten ausgesetzt, obwohl gar kein Signal für das Aussetzen gegeben wurde. Das ist natürlich gefährlich. Wenn die Satelliten dann gegen Teile der Station stoßen würden, das ist nicht geschehen, glücklicherweise. Und so hat man das erst einmal unterbrochen. Auch die Aktivitäten der Flüge von Dragon zur Station und Soyuz ab von der Station weg und das nächste Soyuz zur Station. Während dieser Zeit kann man natürlich diese kleinen Satelliten nicht aussetzen. Man ist dort jetzt wirklich in Verzug geraten. Und wenn dann im Oktober die nächsten Packungen mit Satelliten kommen, ich denke mal, man wird jetzt versuchen, so schnell wie möglich die alten Satelliten dort rauszubekommen. Es sind zusätzliche Aufgaben und es gibt auch durchaus Kritik daran, dass die Astronauten mit solchen Aufgaben belastet werden, die eigentlich mit der eigentlichen Forschung aus der Raumstation überhaupt nichts zu tun haben.
Herr Fellenberg, es gibt Neuigkeiten aus den USA. Unsere Medien haben zum großen Teil darüber berichtet. Die USA wollen wieder alleine Menschen ins All transportieren. Es klingt so, als wäre das jetzt gerade erst entstanden. Dabei existiert schon lange dieses Programm.
Dieses Commercial Crew Programm existiert schon sehr lange. Es ist nach dem Auslaufen des Shuttle-Programms initiiert während der Regierungszeit von Bush in Auftrag gegeben worden, und es geht darum, dass man ein Raumfahrzeug haben möchte, das zur Raumstation fliegt, also in die Erdumlaufbahn, während das NASA-Raumschiff Orion für andere Aufgaben vorgesehen ist, und zwar für Flüge außerhalb der Erdumlaufbahn, also zum Mond, zu Asteroiden, zu Mars, also mehr Zukunftsmusik. So hat man eine Ausschreibung gemacht in den USA und gesagt, wir möchten gern, wenn möglich, zwei Raumschiffe haben. Und das lief dann über die ganzen Jahre hinweg. Zum Schluss waren drei Firmen im Rennen, Boeing, SpaceX und Sierra Nevada. Und es gab sehr große Entwicklungsarbeiten bis hin zu Tests der einzelnen Raumfahrzeuge. Und sagen wir mal, man ist sehr gut vorangekommen. Aber es gab natürlich immer wieder Probleme mit der Finanzierung. Daher ist von einem Starttermin, den man ursprünglich mal angedacht hatte, 2014-15, überhaupt nicht mehr die Rede. Und mit dem neuen Programm, das jetzt initiiert ist, durch die letzte Phase des Crew Commercial Programms, das heißt jetzt Commercial Crew Transportation Capability, also CCTCAP, dieses Programm sagt nun, wir möchten zwei Raumschiffe haben. Die Politik hatte festgelegt, sie möchten nur ein Raumschiff haben. Die NASA hat sich durchgesetzt, was auch logisch ist. Es geht ja darum, einen sicheren Zugang zum Erdorbit zu haben. Das heißt, sollte es Probleme mit einer Kapsel oder einer Trägerrakete geben, kann man auf ein zweites System zurückgreifen. So wundert es nicht, dass eigentlich die gewonnen haben, von denen man es erwartet hat. Gewinner waren Boeing mit der CST-100-Kapsel und der Atlas-Rakete und SpaceX mit der Dragon V2 und der Falcon 9-Trägerrakete. Auf der Strecke geblieben ist Sierra Nevada mit dem Gleiter Dream Chaser, ein innovatives Programm, was eigentlich wirklich sehr schade ist, weil man einen kleinen Gleiter gehabt hätte, mit dem man auch wieder quasi zum Landeort hätte zurückfliegen können. Und nun hat man zwei Kapseln. Die CST-100 ist so etwas wie eine vergrößerte Apollo-Kapsel und die Dragon V2 eine größere Dragon-Kapsel, wie sie jetzt verwendet wird. Beide sollen, wenn sie im operativen Betrieb sind, nach einigen Flügen auch an Land wieder landen, während die CST-100 mit Airbags ausgestattet sein wird. Soll ja die Dragon mit Triebwerken landen. Zunächst allerdings wird man sicherheitshalber auf Fallschirme gehen. Und ich denke mal, man muss sehen, wie die Entwicklungen weitergehen. In diesem Programm ist vorgesehen, die Raumschiffe jetzt zu Ende zu entwickeln. Ein erster bemannter Testflug soll dann Ende 2017 erfolgen. Dieser bemannte Testflug jedes Raumschiffs geht bereits zur ISS, denn wichtig ist, dass diese Raumschiffe dort ankoppeln können. Das müssen sie auch demonstrieren. Danach, das ist in dem Programm vorgesehen, hat jedes System 6 operative Flüge. Die NASA wird den beiden insgesamt über 6 Milliarden Dollar geben. Es ist unterschiedlich aufgeteilt. Boeing bekommt 4,2 Milliarden Dollar und SpaceX 2,6 Milliarden Dollar. Was daran liegt, dass SpaceX sagt, wir können dies realisieren mit weniger Geld. Deswegen kriegen sie auch weniger. Wer dann als erster fliegen wird, das ist natürlich offen, was wird sich in der Entwicklung zeigen. Es gibt wichtige Tests, zum Beispiel den Paddleboard-Test, also den Test, falls an der Rakete etwas passiert, wenn sie noch auf der Startrampe steht, das wird SpaceX noch in diesem Jahr tun. Boeing will das 2016 tun. Dann wird es jeweils einen unbemannten Testflug des Raumschiffs geben, bevor dann Menschen an Bord sein werden. Das werden Firmenastronauten sein, also SpaceX wird Astronauten haben, Boeing wird Astronauten haben, die Kapseln fliegen und die NASA-Astronauten werden dort sich die Plätze kaufen müssen, so wie sie jetzt bei den Russen bei Soyuz kaufen. 4 Astronauten sollen dann an Bord gehen. Insgesamt können bis zu 7 Leute in diesen Kapseln Platz finden. Und eine solche Kapsel soll auch als Rettungsboot dienen an der Raumstation. Und die Besatzung der Raumstation, die jetzt aus 6 Leuten besteht operativ, soll dann aus 7 bestehen. Also es steht jetzt viel auf dem Spiel bei der Entwicklung. Und ich denke mal, mit etwas Glück, dass dieses Glück bedarf auch der Finanzierung, da die ja jedes Jahr im NASA-Haushalt neu von der Politik bewilligt werden muss. Mit etwas Glück kamen wir wirklich davon aus, dass wir Ende 2017 2 bemannte Raumschiffe der USA haben, die kommerziell genutzt werden, die dann für die ISS gedacht sind. Und hinzu kommt dann auch noch Orion. Da ist ja ein erster unbemannter Testflug noch in diesem Jahr vorgesehen, sodass es in den USA dann 3 bemannte Raumschiffe gibt. Und ich denke mal, die bemannte Raumfahrt wird damit sicherlich noch interessanter, da auch Touristenflüge zu einer speziellen Station oder auch zur ISS dort wesentlich wahrscheinlicher werden und damit auch das Interesse bei den Menschen weltweit wieder wachsen wird für die bemannte Raumfahrt.